Das hält ein Leben lang, das denken wir, wenn wir uns ein Sofa kaufen. Aber irgendwie gefällt es uns dann nach 5 Jahren doch nicht mehr, weil wir es dann doch nicht mehr so klassisch finden, wie wir es mal fanden. Und irgendwie war die Farbe dann doch eine Modefarbe, was wir damals nicht dachten. Wir sprechen über Lebensabschnittsgefährten heute bei D-Radio Wissen. Und zwar nicht über die menschlichen, sondern über die dinglichen. Ich habe darüber mit Fabian Sterk gesprochen. Er ist Industriedesigner an der Hochschule in Osnabrück. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie man einen Klassiker schafft.
Oh, das ist eine absurde Frage.
Warum?
Also die kann man nicht beantworten. Also es gibt bestimmte Produkte, die natürlich zu einer bestimmten Zeit die Möglichkeit haben, zum Klassiker zu werden. Aber das hat nicht nur mit der Art und Weise zu tun, wie ich sie entwerfe, sondern zum Beispiel auch damit, wer sie entwirft und über wen sie vertrieben werden.
Das heißt, ich muss, um einen Klassiker zu entwerfen, schon einen Namen haben?
Es gibt Leute, die haben einen Namen bekommen durch einen Entwurf, zum Beispiel aus Deutschland, den Klassiker, das Mono, das Besteck, das in den 50er Jahren gemacht wurde. Peter Rake ist dadurch berühmt geworden, dass er dieses Besteck gemacht hat. Das war aber in einer bestimmten Situation.
Wie wird denn überhaupt ein Produkt zum Klassiker?
Ich glaube, da vermischt sich einiges. Also zum einen ist es so, dass man dann ja häufig im Nachhinein von zeitlosem Design spricht. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, natürlich wenn das auch sich verknüpft mit einer technischen Innovation. Wenn die Herleitung, die formale Herleitung sorgfältig gemacht worden ist, dann hat man eine Chance, sowas zum Klassiker zu machen. Und natürlich hängt es auch da immer wieder ein bisschen damit zusammen, wer es verlegt.
Also ich sage jetzt mal Design, dass wir uns viele Jahre oder auch Jahrzehnte angucken wollen.
Ja.
Das muss schlicht sein, hast du gesagt.
Nein, das ist in der Regel eine gute Voraussetzung, um langes Leben zu haben. Das Problem ist immer ein bisschen, wenn wir bei diesem Begriff der Zeitlosigkeit sind, dass es natürlich Produkte gibt, die aus bestimmten technischen, sozioökonomischen oder sonst einem Kontext heraus entstehen. Und dass das aber teilweise auch zu so einer oberflächlichen Mode führen kann. Also es gibt bestimmte ästhetische Strömungen zurzeit, die begründet sind in technischen Entwicklungen, die ganz, ganz wichtig und ganz bedeutend für auch die Art und Weise, wie Produkte entstehen und verkaufen zurzeit sind.
Zum Beispiel?
Es gibt so eine Mode, dass Studenten von mir machen das auch immer sehr gerne, mit polygonalen Strukturen zu arbeiten. Also so flächigen Strukturen, die ein bisschen der Ästhetik von Computerspielen gleichen.
Wie bringst du deinen Studenten denn bei, auf den richtigen Weg zu kommen?
Ich kann denen das nicht beibringen. Also ich kann ja auch nur, ich kann kritisieren, ich kann anleiten, ich kann zum Experiment auffordern, aber ich muss ja auch aufpassen, dass ich nicht meine ästhetischen Vorstellungen auf Studenten übertrage. Ich kann nur darauf achten oder insofern kritisieren, als dass es sorgfältige Herleitungen geben sollte, dass es formal in sich schlüssig ist, dass keine rein oberflächliche Geschichte ist, dass es funktional ist, dass es technisch funktioniert.
Was dürfen Sie denn auf keinen Fall machen? Das kann man doch bestimmt sagen, oder?
Also methodisch kann ich immer zum Beispiel sagen, das ist aber ganz was anderes, weil ich einfach glaube, dass die Werkzeuge da nicht unmittelbar genug sind. Ich verbiete Studierenden am Rechner zu entwerfen.
Das heißt, sie müssen richtig malen, zeichnen?
Sie müssen zeichnen, ja. Ich glaube, dass der Rechner ein ganz großartiges Werkzeug ist, ein fertiges Konzept auf Schlüssigkeit und Präzision zu überprüfen, genau umzusetzen.
Ich würde gerne nochmal auf die Klassiker zurückkommen, auf diese Dinge, die sehr lange halten sollen. Sind die überhaupt noch gefragt?
Ich glaube, das ist eine sehr kulturell geprägte Geschichte. Also zum Beispiel ist es so, dass es eine Menge Klassiker gibt, die in Deutschland seit, ich sag mal, zwischen 20 und 60 Jahren verkauft werden, die schwer verkäuflich wären, wenn sie denn billig wären. Das zielt also auf ein bestimmtes Publikum. Was ich teilweise ganz absurd finde, also dieses Mono-Besteck von Rake habe ich immer verstanden als ein Besteck, das in einer Situation, wo in Deutschland einfach im Aufbau war, gute Gestaltung unter die Massen bringen konnte und deswegen auch gestaltet war, wie es gestaltet war, nämlich recht schlicht und gut zu produzieren, gleichzeitig mit einer hohen Qualität.
Also du sagst jetzt, Klassiker müssen in Deutschland teuer sein, sonst sind es keine Klassiker.
Das ist keine grundsätzliche Aussage, aber das hilft. Ich glaube, dass das bei einer bestimmten Klientel, wenn sie weiß, sie haben dafür viel Geld ausgegeben und es steht in einem bestimmten Zusammenhang, dann glaube ich, dass man das eher verkaufen kann, als wenn man es billig verkaufte.
Was ist denn zum Beispiel mit IKEA? Nehmen wir jetzt mal. Ne? Da gibt es ja mittlerweile, kann man ja eigentlich auch sagen, ich nenne jetzt mal Klippern, dieses Sofa, dieses eckige Sofa. Das ist doch ein Klassiker, oder nicht?
Ich weiß gar nicht, welches das Klippern ist.
Klippern ist heißt so in der Form ganz klares, rechteckiges, kein Geschnörkel dran, gibt es zwar immer wieder mit neuen Bezügen, aber die Form bleibt immer gleich, gibt es seit vielen Jahren. Sehr vielen Jahren.
Also was IKEA ganz häufig macht, ist das oft eine Gestaltung, die eigentlich demokratisiert, was sich an anderer Stelle vielleicht sogar lange vorher schon entwickelt hat. Und es gibt sogar Sachen, wo ich finde, dass IKEA das auf eine Art und Weise macht, die ich sachlicher und besser finde als das, was der Ursprungsklassiker war. Aber das Problem ist natürlich auch so, dass IKEA sich einfach auch auf bestimmte Strömungen und Moden draufsetzt. Die sind nicht unbedingt Trendsetter. Die demokratisieren das, was woanders entwickelt worden ist.
Also sind günstige Klassiker nur die, die nachgemachte Klassiker sind?
Na, es gibt Klassiker, wo ich sagen würde, das ist anders. Und ich glaube zum Beispiel auch, deswegen sage ich, das ist ein deutsches Phänomen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das in Holland zum Beispiel anders ist, wo billig unter Umständen eine Qualität an sich ist. Also wo man sich nicht dafür entschuldigt, dass ein Produkt günstig ist, sondern man freut sich darüber, dass ein gut gestaltetes Produkt auch noch günstig ist. Mhm. Also ich will jetzt auch nicht so ketzerisch sein, dass das immer so sein muss, aber ich glaube in der Tat, dass es wirklich Produkte gibt, die sich in einem günstigeren Preissegment als solche Klassiker nicht verkaufen ließen.
Fabian Stärk war das, Industriedesigner an der Hochschule in Osnabrück, und er sagt, zeitloses Design gibt es gar nicht.